Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die CSU in Bayern gibt sich zum Auftakt des Europawahlkampfs kämpferisch. Auf dem Parteitag der CSU am Wochenende in München attackierte Parteichef Markus Söder dabei vor allem die Grünen. Mit ihnen sei in Zukunft keine gemeinsame Politik zu machen. Bei der CSU-Basis kommt das gut an. Doch bei einigen Mitgliedern rumort es dennoch. Einige von ihnen meinen, für eine wirkliche Politikwende müssen auch Fehler der Vergangenheit aufgearbeitet werden. Etwa, wenn es um die Corona-Zeit geht. Dafür steht auch der konservative Aufbruch, eine Basisbewegung innerhalb der CSU. Welche Forderungen es gibt, darüber unterhalte ich mich jetzt mit dem ersten Landessprecher der Bewegung, dem Rechtsanwalt Dr. Thomas Jahn. Schönen guten Tag.
Grüße Sie, Herr Joppa.
Herr Jahn, der konservative Aufbruch für Werte und Freiheit hat sich bereits 2014 in Nürnberg gegründet. Zu diesem Zeitpunkt stellte ja die Union noch zusammen mit der SPD die Bundesregierung. Was war denn damals der Grund für die Gründung?
Der Grund und der Anlass waren im Wesentlichen drei große Fehlentscheidungen, die uns ja auch heute auf die Füße fallen und die wir damals sehr vehement kritisiert hatten. Das war eben der Ausstieg aus der Kernenergie 2011. Es war dann auch die Abschaffung der Wehrpflicht. Das ist heute wieder ein Problem, wenn wir den Ukraine-Konflikt sehen. Und insbesondere damals auch die Euro-Rettungspolitik, die wir stark kritisiert hatten. Das hat uns dazu veranlasst, eben nachdem es schon einige Vorläufer gab für den konservativen Aufbruch, uns dann zu konstituieren und als Basisinitiative zu gründen.
Während der Corona-Zeit wechselten CDU und ihre CSU dann im Bund in die Opposition. In Bayern ist die CSU ja weiterhin die führende Kraft. Wie blicken Sie heute generell auf das Regierungshandeln während der sogenannten Pandemiejahre?
Sehr kritisch, muss ich sagen, und ich bin da auch nicht alleine. Wir haben das auch als konservativer Aufbruch, genauso auch wie die Werteunion das getan hat, während der Corona-Zeit kritisiert. Wir hatten beispielsweise eine Kampagne gestartet, damals mit dem Titel »Macht Bayern wieder auf«. Denn die Maßnahmen waren ja gerade in Bayern besonders rigide. Und wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Datenbasis dafür fehlt, dass viele Dinge, wie sie in den Medien dargestellt worden sind, in der Realität nicht so waren. Und die Schäden waren ja am Ende, ob das jetzt die Auswirkungen für die Kinder waren, ob das die Einzelhändler, der Mittelstand, die Gastronomie waren, die Schäden waren ja immens. Und deswegen sagen wir heute eben auch, es muss hier eine Aufarbeitung geben und man kann über diese Zeit jetzt nicht einfach nur so hinweggehen.
In einer aktuellen Pressemitteilung, da fordert Ihre Bewegung auch eine umfassende Aufarbeitung. Direkt zu Beginn werden dort auch die von Multipolar freigeklagten sogenannten RKI-Files genannt. Waren diese Dokumente auch der Hauptgrund für Ihr Anliegen?
Das hat nochmal einen ganz klaren Auftrieb gegeben. Die RKI-Files zeigen ja ganz deutlich, dass die Tatsachengrundlage eine ganz andere war letztlich. Das Stichwort lautet hier hochskalieren. Da ist ein Infektionsgeschehen dargestellt worden, was es in der Realität nicht gegeben hat. Und das wirft natürlich ganz erhebliche rechtsstaatliche Fragen auch auf, weil sich natürlich alle Gerichte auf diese RKI-Auskünfte oder diese RKI-Feststellungen berufen haben, die sich jetzt in der Realität ganz anders darstellen. Und hier gibt es natürlich ja immenses Potenzial für Wiederaufnahmeverfahren, für jahrelange Rechtsstreitigkeiten, weswegen wir eben auch sagen, wir brauchen in Deutschland und in Bayern natürlich auch unbedingt eine Generalamnestie nach dem Vorbild von Slowenien, dass das ja innerhalb der EU schon mal durchexerziert hat, wie wichtig das auch zur Befriedung von vielen gesellschaftlichen Konflikten wäre.
Sie sagen also, dass auch alte Urteile aus der Corona-Zeit aufgehoben werden sollten, etwa wenn es um Maskenverstöße geht. Das klingt mir nach einem sehr großen juristischen Aufwand. Gibt es dafür überhaupt Kapazitäten?
Ich denke, dass die Kapazitäten jederzeit geschaffen werden könnten. Das ist eine politische Frage, das ist ein politischer Wille. Wenn wir heute sehen, wie manche Staatsanwaltschaften einen riesigen Ermittlungseifer an den Tag legen, wenn es um sogenannte Meinungsdelikte geht, da haben wir leider ja in Bayern auch jetzt wieder schlechte Erfahrungen gemacht, wie einige Anzeigen von grünen Politikern gegen kritische Bürger gezeigt haben. Beim Amtsgericht Weilheim spielte dieser Fall. Also die Kapazitäten könnte man aus unserer Sicht sicherlich schaffen.
Das heißt aber, dass Sie sich diese Aufarbeitung nicht nur juristisch, sondern auch politisch wünschen?
Die politische Aufarbeitung ist in jedem Fall notwendig, um eine Wiederholung zu verhindern. Das Problem ist ja auch, und da kommen wir wieder letztlich zu unserem Gründungsmanifest und zu dem, was den konservativen Aufbruch ausmacht. Wir haben immer gesagt, wir wollen, dass wir in einer Partei sind, in der CSU, die sich auf einer Ebene bewegt, wo es um Daten, um Fakten und um Argumente geht und eben nicht um Etikettierungen und Diffamierungen. Also das ist nach unserem Dafürhalten, deswegen nennen wir uns ja auch konservativer Aufbruch für Werte und Freiheit. Das ist die sozusagen Geschäftsgrundlage für jede bürgerliche Politik, die uns von der linken Seite eigentlich abgrenzt und abgrenzen sollte. Und in der Corona-Zeit hat man diese Geschäftsgrundlage verlassen, weil die Daten und die Argumente eben was anderes gezeigt haben. Und es mag durch viele Medien auch angestachelt gewesen sein oder durch andere Dinge, aber mit der Realität hat es eben nicht sehr viel zu tun. Und ich glaube, wir schulden das auch dem Grundsatzprogramm der CSU und dem christlichen Menschenbild, dass wir hier eine Aufarbeitung machen.
Nun gehört zu dieser Aufarbeitung ja auch die genaue Betrachtung des Regierungshandelns von damals. Das würde aber bedeuten, dass auch führende Politiker von damals in den Fokus rücken, etwa Ministerpräsident Markus Söder oder auch der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holecek, der bis Ende 23 Gesundheitsminister im Freistaat war. Könnte also solch eine Aufarbeitung nicht auch der eigenen Partei ihrer CSU schaden?
Naja, man muss unterscheiden zwischen den Personen und dem Auftrag der Partei beziehungsweise dem, was eine Partei auch dem Land selbstverständlich schuldet. Zunächst ist mal der erste Schritt, Transparenz zu schaffen. Ich glaube, dass alle Beteiligten auch selber ein Interesse daran haben müssten, transparent darzulegen, welche Daten vorhanden gewesen sind. Es kann ja durchaus sein, dass die bayerische Staatsregierung vom RKI dieselben fehlerhaften Auskünfte bekommen hat, wie sie sich jetzt durch die RKI-Files herausgestellt haben. Und dann muss man das natürlich auf Bundesebene entsprechend aufarbeiten. Also was wir für falsch erachten, ist, dass man den Mantel des Schweigens drüber breiten möchte und dass man eben nicht transparent an die Dinge herangeht, sondern ich glaube, das würde eben gerade auch ein Riesenvorteil sein für eine Partei, wenn sie sagen würde, wir sind bereit, Transparenz zu schaffen und die Dinge aufzuarbeiten.
Die besagten RKI-Daten, die gingen in der Tat damals an alle Landesregierungen in Deutschland. Aber wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet im CSU-geführten Bayern viele Corona-Maßnahmen damals besonders streng waren? Ich erinnere mich da an die Maskenkontrollen oder auch an das Verweilverbot auf Parkbänken.
Wir können uns das auch nicht erklären. Ich denke, das hat auch einen politischen Hintergrund gehabt, dass man hier in irgendeiner Weise Musterschüler sein wollte. Da waren auch viele falsche Verständnisse von Recht, Gesetz und Ordnung dabei. Es ist immer richtig, wenn man gesetzliche Bestimmungen natürlich strikt überwacht und auch vollzieht. Das ist grundsätzlich richtig. Aber in diesem Fall musste man natürlich Dinge hinterfragen und es musste natürlich von vornherein auch den handelnden Personen klar sein, dass da ganz viele Maßnahmen dabei waren, die völlig überzogen waren. Und zum Teil hat ja das Innenministerium da auch reagiert. Ich meine, wir haben auf örtlicher Ebene, ich bin ja auch als Stadtrat tätig in Kaufbeuren, auf lokaler Ebene haben wir Landratsämter erlebt, die haben irgendwelche Einreisesperren verhängt zu Corona-Zeiten. Ja, ich habe mich damals ans Innenministerium gewandt, die haben das dann sofort aufgehoben. Es hätte den Effekt gehabt, dass manche Bürger gar nicht mehr hätten vor die Tür oder in die Arbeitsstätte kommen können. Also es gab auch mäßigende Einflussnahmen, aber es sind viele Fehler gemacht worden und die Konsequenzen sind halt so gravierend, dass man nicht einfach drüber weggehen kann.
Lassen Sie uns von der kommunalen noch einmal kurz auf die europäische Ebene schauen. Auf dem Europaparteitag am vergangenen Wochenende, da hat sich CSU-Parteichef Markus Söder auch noch einmal demonstrativ hinter die konservative Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen gestellt. Auch ihr Name ist ja eng mit der Corona-Zeit verknüpft, etwa wenn es um die Impfstoffverträge und gelöschte SMS geht. Wie steht der konservative Aufbruch zur EU-Kommissionspräsidentin?
Also wir haben natürlich von der Leyen nie unterstützt, sondern waren strikt dagegen, dass sie Kommissionspräsidentin wird. Wir waren vollkommen vor den Kopf gestoßen, als dann 2019 Frau von der Leyen aus dem Hut gezaubert wurde, die ja nie Kandidatin war. Es ist ein absolutes Unding gewesen und sie hat ja jetzt 5 Jahre lang ausschließlich linksgrüne Politik betrieben in Brüssel. Und es ist für uns völlig unverständlich, dass jetzt Frau von der Leyen zur Spitzenkandidatin erklärt wird. Das ist ja auch ein riesen Glaubwürdigkeitsproblem. Das, was auf dem Parteitag am Sonntag durchaus richtig geäußert wurde von der CSU-Spitze, viele durchaus positive Impulse, Entbürokratisierung, eine rationale, vernunftbasierte Energiepolitik und so weiter. All das wird ja konterkariert durch den Green Deal, der ja immer noch die Geschäftsgrundlage ist für die Politik der Kommission. Und die Frau von der Leyen hat das ja nie eingebremst, sondern sie war immer Treiberin dieser Politik. Und insofern ist es die völlig unpassende Kandidatin, die eigentlich mit der aktuellen Programmatik der Union nichts zu tun hat. Und das führt nicht zu einer besonderen Glaubwürdigkeit.
Abschließend, Herr Jahn, wie soll es jetzt weitergehen mit Ihrem Anliegen auch innerhalb der Partei? Also wie möchte sich Ihre Bewegung innerhalb der CSU jetzt etablieren und natürlich auch die Ziele, nicht nur die Corona-Ziele, sondern auch generell die konservativen Werte wieder zurückbringen in die Partei?
Also was unser Anliegen ist, was aber, das räumen wir auch ein, wirklich sehr schwierig ist, ist, dass eine Aufarbeitung der Merkel-Zeit insgesamt erfolgen müsste. Also wir haben sowohl in CDU als auch in CSU das Riesenproblem, dass es überhaupt keinen Schnitt gibt zu dieser Zeit. Die Frau Merkel hat ja, als sie angetreten ist als Parteivorsitzende, das genaue Gegenteil gemacht. Sie hat also die Ära Kohl für beendet erklärt, hat einen völlig anderen Kurs eingeschlagen, dann der sozusagen immer weiter nach links gedreht wurde, je länger sie Parteivorsitzende und dann später Bundeskanzlerin war. Dies wieder zurückzufahren, ist bis heute überhaupt nicht passiert, sondern es würde jetzt zum Beispiel notwendig sein, dazu haben wir auch schon immer Anträge eingebracht, auch auf Parteitagen, dass jegliche schwarz-grüne Zusammenarbeit beendet wird. Wir wollen sie weder auf der kommunalen Ebene und erst recht nicht auf der Landesebene. In Bayern ist es zum Glück nicht der Fall auf der Landesebene, aber eben in der CDU, in vielen anderen Bundesländern, was für uns wieder über den Bundesrat negative Auswirkungen hat. Wir sehen das allerdings skeptisch, dass wir dieses Ziel erreichen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt ganz viele bei uns, die natürlich mittlerweile auch in der CSU auf gepackten Koffern sitzen. Und ich glaube, dass das die Parteiführung noch gar nicht richtig begriffen hat.
Sagt Rechtsanwalt und CSU-Mitglied Dr. Thomas Jahn, erster Landessprecher der Bewegung Konservativer Aufbruch. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank.